Man nutzt manchmal für solche Strategien Bilder wie zum Beispiel Core Investment und Satelliteninvestment. Kerninvestment in dem Fall meint dann zum Beispiel sowas wie den Planeten Erde und drumherum lasse ich dann Satelliten fliegen. Und was veranschaulichen soll, dass der Kern eigentlich immer bleibt und sonst Satellit auch schon mal wechseln kann und dass es da auch Größenunterschiede gibt. Also das größere oder deutlich größere Volumen sollte dann eher in dem Kerninvestment sein.
Herzlich willkommen bei Financial Health. Hier geht es um deinen finanziellen Erfolg. Wenn auch du Lust auf Durchblick, Fortschritt und finanzielles Geschick hast, dann bleib dran. Zudem berichtet Julian exklusiv von einem Sektenbesuch auf seiner Expeditionsreise. Und los geht's mit der heutigen Folge. Hallo Julian, herzlich willkommen in deinem Podcast zu einer neuen Finanzfolge. Wir haben uns heute überlegt,
Ja, hallo zusammen.
ja, guten Morgen. Genau. Wir haben uns heute überlegt, die Folge heißt Kerninvestment versus Spezialitäten. Das heißt, Julia, möchtest du direkt mal erklären, was ist überhaupt ein Kerninvestment und was ist eine Spezialität? Weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das zum Anfang einmal klären, damit alle wissen, worum geht es eigentlich?
Tatsächlich kann man das gar nicht mit einem halben Satz beantworten. Es gibt nämlich verschiedene Arten von Spezialinvestments. Im Sinne von verschiedenen Anlageklassen, genauso wie im Sinne bei einer Anlageklasse der Fokus auf Themen da drin. Und in dieser Folge soll es um das Zweite gehen, also um das Thema. Wir sind jetzt hier im Bereich Aktien bzw. Aktieninvestmentfonds, was ja jetzt mal fast als Synonym verwendet werden kann. Und da geht es dann darum, in diesem Bereich sich zu fokussieren auf Spezialinvestmentthemen, also letztendlich Aktienunternehmen, die aus irgendeinem Sonderbereich kommen. Also ganz klassisch unterscheidet man entweder zwischen Themen, sowas wie ausschließlich Gesundheit, ausschließlich Technologie, ausschließlich Infrastruktur oder zwischen auf der anderen Seite Hemisphären. Also ich fokussiere mich nur auf ein Investment in Europa, nur in Asien, nur in Deutschland, nur in Osthamburg, was auch immer. Also die beiden Spezialitäten gibt es da und darum soll es heute gehen.
Okay, das ist ja schon mal wichtig zur groben Einordnung. Also Kerninvestment ist sozusagen das Investment ins große Ganze und Spezialitäten, da beschränken wir uns auf eine Sparte. Du hast gerade schon die Beispiele Gesundheit, Technologie genannt. Wie können wir denn jetzt rausfinden, wenn wir darüber nachdenken, dass wir investieren wollen und wie wir investieren wollen, ob wir solche Satelliten mit nutzen wollen für unsere Investmentstrategie?
Ja, du hast gerade schon ein wichtiges Wort erwähnt, Satelliten. Also man nutzt manchmal für solche Strategien Bilder wie zum Beispiel Core Investment und Satelliteninvestment. Kerninvestment in dem Fall meint dann zum Beispiel sowas wie den Planeten Erde und drumherum lasse ich dann Satelliten fliegen. Und was veranschaulichen soll, dass der Kern eigentlich immer bleibt und sonst Satellit auch schon mal wechseln kann und dass es da auch Größenunterschiede gibt. Also das größere oder deutlich größere Volumen sollte dann eher in dem Kerninvestment sein. Was ist das Kerninvestment? Vielleicht da nochmal ganz kurz dazu, wenn wir schon Spezialitäten geklärt haben. Kerninvestment ist klassisch möglichst breit aufgestellt zu sein, also letztendlich in allen Branchen und in allen Ländern investiert zu sein, weltweit gestreut. Das heißt nicht, dass es einmal festgesetzt ist, dass ich 1% in Automobilindustrie, 1% in Energieversorger, 2% in Lebensmittel und dann nochmal einen festen Satz in Amerika, USA, China investiert bin, sondern dass das auch gerne variabel hin und her geschoben wird, je nachdem, wie da gerade der Zeitgeist ist, welche Trends, wo es sich gerade lohnt zu investieren, aber dass ich grundsätzlich breit streue und mir offen halte, überall um investiert sein zu können. Beim Satelliteninvestment ist es halt von Anfang an festgelegt, nur in diesem kleineren Bereich werde ich mich dann engagieren. Und die Frage ist jetzt, A, gehe ich nur in ein Kerninvestment oder B, nur in Satelliten oder C, in eine Mischung? Und das lässt sich gar nicht so einfach beantworten, denn das hängt tatsächlich so ein bisschen von den persönlichen Zielen ab, würde ich es mal ganz grob definieren. Wenn ich mir unsicher bin, sollte ich dann auf jeden Fall den maximal gestreuten Anteil hochfahren, also mich weltweit engagieren. Und wenn ich weiß, was ich tue, und etwas mehr Rendite erzielen möchte, dann kann ich Satelliten dazu nehmen und natürlich einen Anteil von denen auch mal weiter hochfahren.
Das würde aber ja im Umkehrschluss bedeuten, dass das Investment in Satelliten jetzt risikoreicher ist. Würdest du das so beschreiben?
Wenn wir der Theorie folgen, dass Streuung Sicherheit bringt, Streuung nennen die Investmentfachleute ja auch Diversifikation, dann ist das definitiv so, weil ich bei den Satelliten ja eben genau darauf verzichte. Also ich aktiv entscheide ich mich dafür, die Streuung runterzufahren, mich auf etwas zu spezialisieren. Und das hat natürlich gleichzeitig auch das Potenzial, dass wenn dieses Thema, für das ich mich entscheide, also wie gesagt eine Branche oder eine Hemisphäre, also eine Region, wenn die gut läuft, dann partizipiere ich natürlich auch deutlich stärker daran. Wenn ich jetzt bei einem, nennen wir es mal Weltportfolio, einen Anteil von Deutschland von 2% habe und Deutschland läuft doppelt so gut wie alles andere, dann hat das natürlich trotzdem kaum Effekt auf das Gesamtportfolio, wenn ich das nur mit 2% bedient habe. Wenn ich aber im anderen Extremfall ausschließlich in Deutschland investiert bin, also mich nur auf den Satelliten Deutschland fokussiert habe, nichts anderes gemacht habe, dann partizipiere ich natürlich von diesem Riesenerfolg zu 100%. Gleichzeitig geht das in die Hose oder andere Dinge laufen besser, habe ich natürlich eine extreme Underperformance für mich erzielt. Und das ist halt genau die Frage, wie viel Gewicht ich denn diesem einzelnen Themen geben möchte. Ganz langfristig hat sich herausgestellt, dass eine maximale Streuung global das Potenzial hat, das beste Verhältnis zwischen Rendite und Schwankungen zu erzielen. Warum? Weil bei diesen Spezialitäten sind es meistens Themen, die für eine gewisse Zeit laufen. Mal für ein halbes Jahr, für ein Jahr, meinetwegen auch mal für 2, 3, 4 Jahre. Aber selten läuft so ein Satellitenthema mal über 30 Jahre, 40 Jahre besser als der Gesamtschnitt. Das heißt zumindest, das Bedürfnis, regelmäßig nachzuschauen, geht das noch in die richtige Richtung, ist dann deutlich höher. Und da muss ich natürlich dann bei der Entscheidung, wie viel Satellitenanteil möchte ich in einem Portfolio denn fahren, immer mit berücksichtigen, wie betreuungsintensiv soll das Ganze denn sein und bin ich in der Lage, das auch wirklich neutral, objektiv richtig zu bewerten, ob jetzt dieses Thema weiterhin noch Potenzial hat zu laufen oder ist es eher emotional beeinflusst. Beispiel, wenn jemand in der Gesundheitsindustrie arbeitet, dann wird er wahrscheinlich eher glauben, dass das besser läuft, wenn er da gerade ein gutes Gefühl hat, weil er natürlich subjektiv viel mehr Zeit sich mit diesem Thema beschäftigt, als meinetwegen der Industrie für Farbenentwicklung oder Erden aufbereiten oder Infrastrukturbau oder was auch immer jetzt.
Okay, das heißt, zusammengefasst würde es aber schon ja bedeuten, dass das Investment in einen Satelliten ja sowohl risikoreicher ist, aufgrund des Streuungsarguments, als auch kontrollbedürftiger. Das würdest du jetzt, das nehme ich jetzt so aus dem Gesagten mit, oder?
Absolut. Und auch das Potenzial hat, die Rendite eines Portfolios in beide Richtungen nochmal überdurchschnittlich zu beeinflussen. Nach oben genauso wie nach unten. Kann man sich letztendlich vorstellen. Ich mag eigentlich nicht so den Vergleich mit Glücksspiel bei der Geldanlage, aber vom Bild her, glaube ich, funktioniert es ganz gut. Wenn man sich vorstellt, jemand ist schon mal im Casino gewesen, die wahrscheinlich einfachste Variante, dort sich bei Roulette zu beteiligen, ist einfach das Farbenspiel, also setze ich auf Schwarz oder Rot. Die Wahrscheinlichkeit, dass eins von den beiden eintritt, ist recht hoch, aber wenn ich gewinne, halt auch nicht viel. Und das genaue Gegenteil, geringe Wahrscheinlichkeit, aber viel höherer Gewinn, ist dann dementsprechend, wenn ich auf eine einzelne Zahl setze. Und dazwischen habe ich ja die gesamte Klaviatur, wie ich dann da meine Steinchen setze. Und ähnlich ist es beim Investment auch. Aber ich möchte nochmal betonen, ein Engagement, ein intelligentes Engagement im Aktienbereich ist nicht gleichzusetzen wie mit Glücksspiel, mit dem Roulette-Spiel, sondern das eine ist für den emotionalen Kick, das andere ist für den planbaren, langfristig wiederholbaren, erfolgreichen Vermögensaufbau. Nur um zu verdeutlichen, wie da quasi die Wahrscheinlichkeiten zu schieben sind. Also kannst du dir vorstellen, wie so ein Schieberegler, das eine bringt, also in die eine Richtung geschoben, mehr Vorteile, aber auch Nachteile mit sich und in die andere Richtung genau andersrum.
Gut, das habe ich verstanden. Wenn du jetzt gerade schon so ein paar Beispiele gebracht hast, also es gibt irgendwie die Sparte Gesundheit, Technologie, Energie und so weiter und so fort, ist ja ins Unermessliche fortzuführen. Wie finde ich denn jetzt meinen passenden Satelliten? Jetzt hast du vorhin schon einen Satz gesagt, der ist mir im Hinterkopf geblieben, dass Satelliten in der Regel kein Investment sind, das über 30 Jahre, wie jetzt zum Beispiel ein Investment in ein global anliegenden Aktienfonds, der einfach 30 Jahre lang gut so gehalten werden kann. Das trifft auf den Satelliten nicht in der gleichen Form zu. Würdest du sagen, es ist also eher so ein gewisses Trendinvestment? Also wenn ich jetzt sage, okay, gerade sind erneuerbare Energien mega hip, dann nehme ich jetzt mal die, aber weiß nicht, vielleicht sieht es in 5 Jahren schon wieder ganz anders aus. Oder, keine Ahnung, in Corona-Zeiten war das Thema Gesundheit ganz, ganz groß. Aber das hat sich ja bis heute auch schon wieder natürlich verändert, weil sich die Situation da einfach verändert hat. Wie würdest du sagen, ist es sinnvoll, den Satelliten auszusuchen?
Ich mag deine Formulierung Trendinvestment. Ich glaube, das beschreibt es schon ganz gut, zumindest aus meiner Sicht. Also schöne Formulierung. Und wahrscheinlich muss man erstmal für sich definieren, wenn man da an dieses Thema drangeht, warum man sich jetzt gerade dafür entscheiden möchte, mit Satelliten zu arbeiten. Und da darf man wirklich ganz ehrlich zu sich sein. Denn häufiger, als wir es uns selber eigentlich eingestehen, glaube ich, ist der Grund, dass wir einfach ein Thema haben, was wir cool finden. Zum Beispiel, weil ich in einer Branche arbeite oder mich das einfach persönlich interessiert. Oder weil ich irgendwo mal in irgendeiner Zeitung gehört habe, das ist jetzt das Neueste, Coolste. Oder bin ich da wirklich offen dafür, das neutral zu betrachten? Einfach aus Renditeaspekten. Und gibt es natürlich auch noch andere Kriterien, die ich da auch anlege. Also ich versuche es mal mit einem sehr krassen Beispiel. Wenn wir gerade kriegerische Auseinandersetzungen in der Ukraine und in Israel haben und natürlich auch noch in anderen Plätzen der Welt, dann könnte man natürlich auch davon schließen, okay, die Militärausgaben in einigen Ländern schießen nach oben, Rüstungsausgaben, davon profitieren viele Rüstungsunternehmen. Ich könnte mich jetzt auch ja über diese Zeit dort engagieren. Wahrscheinlich ist es auch sehr aussichtsreich für eine überdurchschnittliche Rendite. Gleichzeitig ist natürlich auch wieder die Frage, möchte ich mich da an Rüstungsgewinnen mit beteiligen und bereichern? Da will ich jetzt gar nicht auf, ist es richtig oder falsch, drauf eingehen. Das darf gerne jeder für sich selber definieren. Ich glaube, es ist einfach nur wichtig, sich so eine Frage dann auch zu stellen. Und das sind halt verschiedene Aspekte, die dann damit einfließen. Und bin ich, also erstmal, was ist mir wichtig? Und zweitens, bin ich auch wirklich in der Lage, das zu bewerten? Oder ist das vielleicht eine subjektive Wahrnehmung? Also gut, letztendlich ist natürlich unser gesamtes Leben eine subjektive Wahrnehmung. Das ist auch klar. Aber inwieweit kann ich dieser subjektiven Wahrnehmung vielleicht eine gewisse Objektivität zuschreiben? Vielleicht kann man es so besser formulieren. Oder ich bin vielleicht im Austausch mit Analysten oder Spezialisten, Anlageberatern, die mir Tipps geben können von Satelliten, die ich vielleicht selber noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Wichtig ist auf jeden Fall da schon auch zu wissen, wie du es gerade auch schon gesagt hast, bei so einem Satelliten, wann ist der Zeitpunkt, dieses Tool zu nutzen? Also wann gehe ich da rein und wann gehe ich da auch wieder raus? Und ist das für mich etwas, was in meinen Alltag passt, mich etwas aktiver dann auch mit solchen Themen beschäftigen zu wollen oder zu müssen? Mhm. Beantwortet das ungefähr die Frage?
Ja, ja, schon. Jetzt hast du gerade schon gesagt, man soll sich die Frage stellen, ab wann gehe ich da rein und auch wieder raus? Da würde ich gerne noch mal weiter bohren. Und zwar gibt es eine Summe, bei der du sagen würdest, okay, jetzt würde ich zum Beispiel Satelliten mit ins Depot beimischen, weil machen wir es mal ganz klein. Ich bin ja junger Mensch und tanze mich gerade ran an das ganze Thema Investment und starte einfach mal mit einem 25-Euro-Sparplan. Da würde ich jetzt aus dem, was du bisher gesagt hast, sagen, okay, dann würde ich vielleicht nicht unbedingt diese 25 Euro in den Satelliten XY stecken, sondern erstmal ein großes Kerninvestment nehmen, so wie wir es am Anfang ja auch schon betitelt haben. Wenn ich jetzt aber monatlich, weiß ich nicht, 500 Euro spare, einfach als Beispiel, würdest du dann sagen, okay, davon darf gerne eine Position zum Beispiel auch ein Satellit sein? Oder gibt es überhaupt eine Summe, an der man das festmachen kann? Oder eine Depotaufstellung, bei der du sagen würdest, an diesem Status nutze gerne auch noch den einen oder anderen Satelliten mit, um einfach eine Outperformance, wie du es vorhin genannt hast, generieren zu können? Oder um einfach auch, ja nicht alles nur zum globalen Investment zu machen, weil dann, ja, habe ich zwar vielleicht irgendwie 10 Fonds, aber die investieren im Großen und Ganzen alle in das Gleiche. Ja, und dann kann ich auch einfach nur wieder einnehmen.
Ja, also ich möchte erstmal auf jeden Fall erwähnen, dass ich super gerne mit dir diesen Podcast mache, weil du so oft richtig tolle Fragen an genau der richtigen Stelle stellst. Also die Frage passt dir wirklich wieder richtig gut hin, finde ich einfach. Okay. Also danke dafür. Auch hier gibt es nicht so wirklich richtig oder falsch, sondern eher ist angemessener oder passender oder nicht. Und genau wie du schon gesagt hast, wenn jetzt jemand mit einem sehr geringen Budget mit dem Thema startet, dann aus meiner Sicht gibt es zwei Gründe, warum man da eher etwas solider, also eher breit gestreut starten sollte. Erstens, ganz einfach, je breiter gestreut, desto weniger ist das Schwankungspotenzial und man darf ja langsam sich auch erstmal dran gewöhnen, dass Geld auch schwanken darf und trotzdem langfristig gut läuft. Und man muss ja nicht dann gleich wenn man einen Führerschein gemacht hat, mit einem getunten, krass tiefer gelegten, gefährlichen Ferrari starten, sondern es ist ja auch okay, vielleicht erstmal mit einem 3-4 Jahre alten Golf lernen zu fahren und was sind Fahrdynamiken und wie verhält sich das Auto in unterschiedlichen Wetterlagen. Und dann fängt man langsam an, stärkere Autos zu fahren. Erstens das und genau wie du sagst, bei kleinen Budgets würde man das eher etwas grundsolide machen und je größer das Budget ist, desto breiter kann man, wenn man möchte, auch streuen. Muss man auch nicht, kann man. Und manchmal spielt natürlich auch das Alter eine gewisse Rolle mit rein, verallgemeinert, aber was man mit Alter eigentlich meint ist, die Risikoaversion oder Freude eines Anlegers und man unterstellt einem älteren Anleger, dass der nicht mehr so starke Portfolienschwanken haben möchte. Das heißt, der würde dann auch bei großen Sparraten eher nicht in viele Satelliten investieren, was aber nur halb richtig ist, denn also statistisch stimmt das mit Sicherheit, je älter du bist, desto weniger Schwankungen möchtest du haben, aber man kann nicht pauschal sagen, wenn du 70 bist, dann willst du einfach nur noch ein langweiliges Portfolio haben. Also das darf genauso sein und das kann man wahrscheinlich so eher noch im persönlichen Dialog mit seinem Ansprechpartner klären, dass der wird sehr schnell herausfinden, was passt zu wem und meistens sollte ja Zielsetzung bei der Aufstellung eines Portfolios sein, also mit wie viel Prozent gehe ich jetzt in welche Anlagen rein, also in welche Anlageklassen, genauso in welche Themen dann hinterher in der Anlageklasse selbst, dass man dann etwas findet, was zu dieser Person dann auch wirklich passt, mit dem Ziel, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, bei dem geringstmöglichen Schwankungspotenzial eine attraktive Rendite zu erzielen. Also die gleiche Rendite mit mehr Schwankungen zu erzielen, ist relativ einfach für einen Anlageberater, aber es geht ja darum, die Rendite, die man sich vorstellt, mit der geringstmöglichen Schwankungsbreite dann zu erzielen. Und da sind die Satelliten ein gutes Werkzeug, um da dann mit arbeiten zu können. Und manchmal ist es auch so, dass wenn man zwei gegenlaufende Satelliten mitten in das Portfolio hineinnimmt, dann muss das nicht unbedingt die Schwankungspotenziale nochmal erweitern, sondern vielleicht auch
ausgleichen.
Gegenseitig ein bisschen ausgleichen. Ja, genau, das Wort habe ich gesucht. Danke dir, ausgleichen. Danke dafür.
Gerne.
Aber ganz einfaches Beispiel, so ist es nicht, aber dass man sich das vorstellen kann. Wir hatten eben das Thema Rüstung. Man könnte jetzt ja sagen, okay, ich nehme einen Satelliten im Bereich Rüstung. Wie gesagt, ob das jetzt gut oder schlecht ist, einfach mal außen vor, ethisch, moralisch. Und das Gegenstück nehmen wir auch mit rein, Tourismus. Man könnte ja sagen, in den meisten Ländern ist es so, entweder da ist Ruhe und der Tourismus läuft oder da ist jetzt gerade Krach und Rüstungsindustrie läuft. Und so würde ich quasi in beiden Szenarien auf jeden Fall in einem Bereich investiert sein, der dann überproportional profitieren könnte. Als ganz einfaches Sinnbild.
Ja, okay. Jetzt, also ich verstehe das ja. Wahrscheinlich ist es so eine typische Juristenantwort. Man kann es jetzt nicht mit einer genauen Summe festmachen, sondern es kommt drauf an. Aber kannst du nochmal wiederholen, was jetzt deine Antwort auf die Frage ist? Also es gibt keine Summe, aber das Portfolio muss einfach groß oder stabil genug sein, damit man sich für einen Satelliten mit dazu entscheidet und diese Summe, ab wann es groß und stabil genug ist, ja gut, hängt vom Einzelfall ab. Ist das jetzt?
danke, dass du nochmal nachfragst. Also ich tue mich da wirklich schwer zu sagen, wenn du der und der Anleger bist, dann darfst du so und so viel Prozent Satellit fahren. Wenn ich das irgendwie verallgemeinern müsste, würde ich sagen, versuch den Anteil an Satelliten immer eher überschaubar zu halten, weil der Handlungsbedarf da überproportional steigt und wir oft auch überschätzen, dass wir selbst in der Lage sind, das Potenzial von diesem Satellitenbereich langfristig wirklich zu bewerten und dass eher meistens eher so Emotionalitäten sind, die damit einfließen. Manchmal nimmt man das auch Homebias, also als Beispiel, wenn du jetzt aus Deutschland kommst, dann ganz oft glaubst du, dass der deutsche Markt irgendwie interessanter ist oder stabiler oder sicher, aber es liegt einfach daran, dass wir glauben, dass das, was wir kennen, ist irgendwie planbarer oder sicherer. Einfaches Beispiel von meiner Expeditionsreise durch Südamerika. Es ist schon sehr häufig vorgekommen, dass wenn ich in einem Ort bin und ich dort frage, hey, ist es hier sicher? Dann sagen die Menschen, yo, das ist es, aber fahr bitte nicht da und dahin, also meinetwegen 200 Kilometer weiter davon entfernt, ob es jetzt im gleichen Land oder im anderen Land ist, dann tatsächlich sogar egal, aber fahr nicht dahin, weil das ist unsicher. Und dann denke ich so, das ist ja total interessant, weil da war ich vor 3 Tagen und da haben die Menschen gesagt, dass es dort vor Ort sicher ist. Aber da, wo ich jetzt bin, da, wo die Locals sagen, es ist sicher, haben die gesagt, da ist es unsicher. Also das ist ganz normal und menschlich, dass das, was wir kennen, glauben wir besser beurteilen zu können und deswegen ist es dort sicherer. Und das, was wir nicht kennen, ist potenziell immer erstmal unsicherer. Und das kann man auch sehr gut auf das Verhalten von Anlegern übertragen.
Okay.
Und ich kann so ein bisschen vielleicht wenn das hilft, von meiner persönlichen Erfahrung berichten. Ich bin jetzt deutlich über 2 Jahrzehnte im Investmentbereich aktiv, als Berater genauso wie persönlich investiert. Und wenn ich meine Investments verwalte, dann merke ich, dass der Anteil an breiter Streuung über die Zeit deutlich mehr wird. Warum? Weil ich einfach merke, dass ich selber auch keine Lust habe, mich jeden Tag mehrere Stunden damit zu beschäftigen, wo schiebe ich jetzt gerade Geld hin und her, mal etwas überspitzt gesagt, und happy bin, dass mein Geld auch dann gut gemanagt ist, wenn ich mal da andere Themen im Leben habe, sei es jetzt irgendwie jetzt ums Business kümmern oder privat oder ich bin auf Reise oder was auch immer. Und wenn du nicht zum richtigen Zeitpunkt aus Spezialthemen, also aus den Satelliten, den Ausstieg findest, dann bist du halt auf jeden Fall diesen Boom mit nach oben gegangen, aber du nimmst dann auch schnell wieder die Abfahrt mit. Und jeder darf halt für sich definieren, was das beste Verhältnis zwischen Aufwand zu Ertrag ist. Und ich glaube, dass es schon cool ist für die allermeisten Anleger, nicht aus heutiger Sicht, sondern wirklich ganz langfristig, so wenig Handlungsbedarf wie möglich zu haben und es läuft trotzdem. So wie wenn du jetzt einen jungen Menschen fragst, hättest du lieber einen hochgezüchteten Sportwagen oder einen ganz grundsoliden, coolen Kombi? Wahrscheinlich würden sie erstmal sagen, den hochgezüchteten Sportwagen. Aber wenn du damit mal gefahren bist, dann merkst du, damit willst du langfristig nicht fahren. Wahrscheinlich, weil du halt dann nur Schläge in den Rücken kriegst, wenn du damit durch die Gegend fährst, weil er so tief und hart liegt. Und es nutzt dir auch überhaupt nichts, wenn du damit über 350 über die Autobahn ballerst, aber auch 4-mal so oft tanken musst. Weil da hast du einfach dann irgendwann auch gar keinen Bock mehr drauf. Ich meine jetzt gar nicht so sehr, dass das Tanken teuer ist, sondern dass du auch einfach viel häufiger tanken musst, als wenn du entspannt Tempomat mit meinetwegen 150 im soliden, coolen, sportlichen Kombi dann einfach rollst. Dem würde ich jetzt auch nicht per se zuweisen, ja, das ist etwas, was passiert, wenn Menschen älter werden oder vergreisen, sondern das ist eher dann die Lebenserfahrung trägt dann damit zu bei. Und ich verstehe das total, dass man vielleicht manchmal dieses emotionale Bedürfnis hat, an vielen Schrauben zu drehen und hip und cool. Aber vielleicht bekommt man es ja hin, sich so ein bisschen in seine Metaebene zu begeben, also sich von oben zu betrachten. Und will ich das jetzt, weil ich wirklich glaube, langfristig damit eine überdurchschnittliche Performance zu erzielen? Oder will ich das eigentlich eher, weil es hip und cool ist und ich gerne an vielen Knöpfen drehen will und am liebsten das anderen zeigen will, was ich alles für coole Sachen habe? So. Also ich hoffe, da kann ich so ein bisschen mit ausdrücken, was ich damit meine. Also, und beides ist okay, aber wir dürfen halt an ganz vielen Stellen immer ehrlich zu uns selbst sein. Und wir neigen halt als Anleger schon auch zu Überschätzung. Auch, und ich glaube, da wird jeder sagen, ja, das verstehe ich, bei den anderen ist das so, aber bei mir nicht. Aber wir sind halt auch, bei mir nicht, auch Teil von den anderen aus der Sicht der anderen.
Ja gut, das hat man ja im Investmentbereich zuhauf. Also wer ist da nicht alles der nächste Warren Buffett? Also top. Ich glaube, das ist aber auch noch ein wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast, mit dem, dass es kontrollbedürftiger ist, haben wir jetzt schon festgehalten. Ja, und dass man einfach mehr ein Auge drauf haben muss und dass sich solche Trends eben auch ja schnell wieder verändern können. Und das ist zumindest ja auch meine Erfahrung, dass man oft das tatsächliche Marktgeschehen nicht mitbekommt oder auf jeden Fall nicht in den Konsequenzen mitbekommt, die man dann eigentlich für sein Investment irgendwie bräuchte. Weiß nicht, nehmen wir das Thema, ich bin jetzt in einem Satelliten mit erneuerbaren Energien investiert und denke, das läuft doch alles mega gut, weil es ist ja irgendwie auch in aller Munde. Und in dem ganzen Sektor passiert aber viel, viel mehr, als dass es einfach nur gerade irgendwie ein Trendthema ist und natürlich auch politisch einfach gerade viel drüber gesprochen wird. Aber vielleicht läuft es damit gar nicht so klasse, wie ich irgendwie glaube. Kann dementsprechend, weil ich es gar nicht so wahrnehme in der Öffentlichkeit, gar nicht so drauf reagieren, wie ich das vielleicht gerne hätte. Naja, gut, aber ich glaube, wir haben das Thema Satelliten heute gut behandelt und einen guten Eindruck erstmal vermitteln
können.
Wenn
du erlaubst, kommt mir tatsächlich noch eine kleine Ergänzung. Man muss auch immer gucken, wie wird dieses Thema an mich herangetragen, und es ist tatsächlich auch etwas, was man vertrieblich sehr gut nutzen kann. Also viele wollen ja auch, dass ich welche Anlagen auch immer kaufe, und oftmals ist es auch einfacher, mir etwas zu verkaufen, weil es einfach gut klingt. Also immer die Frage auch, warum spricht jemand gerade mit mir und was ist sein Interesse? Und wenn ich jemand bin, der empfänglich ist für werbliche Dinge, dann darf ich das auch zusätzlich noch hinterfragen. Also es kann natürlich wirklich eine gute Investmentidee sein, kann aber auch einfach nur sein, weil es einfacher ist, mir zu verkaufen. Ja, wow. So, das, oder eine Mischung daraus. Also das, ich glaube, wir einigen uns darauf, es gibt hier nicht richtig oder falsch. Ich darf einfach immer nur die jeweiligen Vor- und Nachteile bei jedem Thema wissen.
Gut, dann lass uns das fachliche Thema abschließen und erzähl uns doch gerne mal was über deinen Sektenbesuch.
Ja, okay, gerne. Auf einem oder in meinem Besuch in Chile habe ich das Gelände der ehemaligen Colonia Dignidad, das nennt sich jetzt Baviera, also Bayern, besucht. In den 60er, 70er Jahren gab es, ich versuche ganz kurz zu fassen, einen Deutschen, der eine Gruppe von Gleichgesinnten um sich herum geschart hat mit der Idee, also es war eine christliche Bewegung, und es ist übrigens auch, ist ein anderes Thema, aber spannend zu sagen, was ist eigentlich eine Religion und was ist eine Sekte, weil da gibt es nicht so wirklich eine Abgrenzung, wenn man sich das genau anguckt. Eigentlich geht es nur darum, ist es von der Masse akzeptiert oder nicht. Auf jeden Fall hat er gesagt, wir sind alle noch geschädigt von dem Zweiten Weltkrieg. Wir wollen anderen Menschen helfen und wollen das woanders machen. Ist eine lange Geschichte, also wer sich damit beschäftigen mag, super spannend. Es gibt sogar eine Netflix-Doku, eine Amazon-Doku, es gibt Kinofilme darüber. Colonia Dignidad heißt das Ganze. Hochspannend, sehr bewegend, und geht dann halt mit, ich meine, ungefähr 150 Menschen dann nach Chile. Dort gründen sie eine Kolonie. Und nach relativ kurzer Zeit geschieht dort unter diesem Deckmantel von Glauben sehr viel Missbrauch, sehr viel Freiheitsberaubung. Und das über Jahrzehnte, wird teilweise sogar gedeckt oder will zumindest nicht aufgedeckt werden, so ist vielleicht richtiger formuliert, sowohl von dem chilenischen als auch von dem deutschen Staat. Unfassbare Dinge, die da passiert sind, sehr bewegend zu sehen, und ich hatte die Chance oder die Gelegenheit, mit Opfern, die das erlebt haben, zu sprechen, und das war wirklich sehr bewegend, und es ist immer wieder interessant zu sehen, auch wie wir Menschen psychologisch funktionieren, also wie einfach wir verschiedene Verhaltensweisen an den Tag legen und dass unser Leben maßgeblich beeinflusst, aber auch wie leidensfähig wir sind oder wie unsere Wahrnehmung zu beeinflussen ist. Also das Und das Spannende ist halt, vieles von dem, was Psychologie ist, was ein Thema ist, was mich sehr interessiert, kann man tatsächlich auch bei Anlegern wiederfinden. Es gab mal eine Tendenz, Homo Oeconomicus, da ging es darum, dass Finanzmärkte einfach nur funktionieren, weil Menschen intelligente, logische Entscheidungen treffen, aber ich glaube, da sind wir uns mittlerweile alle sehr ähnlich, dass das genaue Gegenteil der Fall ist. Also wir glauben vielleicht, rationale Entscheidungen zu treffen, aber letztendlich ist auch bei Anlagegeschäften extrem viel Emotionalität im Spiel und wenn ich mir das schon mal bewusst mache, dann bin ich einen ganz, ganz großen Schritt weiter.
Ich weiß jetzt nicht wo, aber ich habe auch mal einen Podcast zu der Sekte gehört. Das war auch spannend und erschreckend zugleich. Aber ja, den kann man bestimmt irgendwie googeln. Das war auch, ja, das war auf jeden Fall ja, beeindruckend im negativen Sinne, was das so alles mit sich bringen kann und bewirken kann. Ja, war spannend,
was ja, ich du merke so gerade, bewirkst. Dass du da auch quasi nach der passenden Formulierung suchst und genauso ist es bei mir auch. Also ich habe bisher für mich noch am ehesten das Wort bewegend finden können. So, das, weil wenn man sagt beeindruckend, dann kann das auch schnell falsch interpretiert werden. Ja. Also das ist genau, also es ist auf jeden Fall hoch interessant und ich bin sehr dankbar, wie offen mich dort die Opfer empfangen haben und wirklich super emotionale, intime Einzelheiten geteilt haben. Und das ist etwas ganz Besonderes, was ich sehr zu schätzen weiß. Ist ja auch ein großes Vertrauen, darüber zu sprechen. Und gleichzeitig so viele Dinge, die einfach unfassbar sind. Also man kann sich teilweise nicht vorstellen, was Menschen anderen Menschen auch zutun können. Also das Wahnsinn. Also wer neugierig auf sowas ist, unbedingt mal vielleicht bei Amazon oder Netflix schauen oder einfach mal, es gibt auch viele Bücher darüber, sogar viele Doktorarbeiten, also ganz, ganz spannendes Thema, auch hinblicklich, dass dann teilweise auch viele Warnmeldungen über Jahrzehnte auch an den deutschen Staat gingen und auch von der Seite, dass nicht früh genug aufgeklärt worden ist.
Ja. Okay, gut. Damit würde ich sagen, entlassen wir auch alle unsere Zuhörer mit unseren Worten: Keep growing and stay healthy, especially financially. Deine Amelie Lieder
und dein Julian Krüger. Danke fürs Reinhören. Wir hören uns gerne in der nächsten Folge.